Nationen, Leib Christi, Israel.
Römer 11, die beiden Ölbäume hier. Da war die Frage groß, der edle Ölbaum, wer ist das? Der wilde Ölbaum, wer ist das? Dass hier Israel gemeint ist und hier die nicht-israelitischen Nationen, das liegt einmal an der Oberfläche. Dann kam aber die Frage, ja, wie ist das nun, dieses Verhältnis? Vorzug und Rückstellung, Rückstellung und Vorzug. Von dem Moment an, da auf Golgatha das vollbracht wurde, was das ganze Ende und jeden Anspruch der bisherigen Schöpfung abschließt, verurteilt. Alles. Ich habe es gleich am Anfang alles gesagt. Herzlich willkommen. Was hat er gesagt?
Es ist ein Hund schon mal draußen.
Oh, der arme Hund. Ja. Tiere, ach so, gut. Ja, Tiere haben feine Antennen, gell? Was für ein Geist weht. Ne? Tiere haben eine feine Antenne, um wahrzunehmen, was für ein Geist weht.
Ja.
Ah, ja. Dem war es sehr wohl bei uns. Ja. Also, vor uns, hier in der Mitte, ein edler Ölbaum und ein wilder Ölbaum, nach Römer 11, wo Paulus die Vorzüge Israels beschreibt und dann darauf hinweist, dass aus den Nationen, also aus den nicht-israelitischen Nationen nun eine Anzahl von Gott herausgerufene Menschen in den Genuss der Segnungen und der Vorzüge kommen, die vorerst einmal nur dem Volk Israel gegeben waren. Und dann war unter uns Brüdern dann die Frage, ja, und wie ist das? Gilt dieser Vorzug Israels gegenüber allen anderen immer und ewig? Antwort, nein. Auch hier gilt das Wort Gottes durch Salomo, alles Ding hat seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Und die allein entscheidet dann über die Zustände, die dann vorhanden sein werden, wenn eine neue Schöpfung da ist. Darf ich hier gerade ein Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, anführen? Wir lesen in einer Jeremia-Stelle, ähnlich wie wir gehört haben nach der großen Flut, der Sintflut, dass Gott dem Noah sagte, solange die Erde steht, werden nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wunderbar. Aber nur wie lange? Solange die Erde steht. Wie lange steht denn die Erde? Nicht immer und ewiglich. Ne? So. Und genauso ein Wort des Israel, ein Vergleich. Solange die Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen bestehen, solange soll Israel nicht aufhören, eine Nation zu sein vor meinen Augen, mit ihren Vorzügen. Neue Himmel, neue Erde, gibt es da auch noch Sonne, Mond und Sterne?
Nein.
Nein. Denn da ist Gott der Herr, das Licht, alles. Alles in vollendeter Herrlichkeit. Ne? Dann hört jeder Vorzug Israels auf. Also so, nur mal von der Vollendung her. Ne? Also, da waren nun große Fragenkomplexe direkt, gerade wegen den beiden Ölbäumen und Bezug auf Golgatha. Ne? Wie ist die Sache nun? Und ich habe gleich voraus, also vorwegnehmen dürfen, damit wir, wenn wir das Weitere hören, prüfen können, ob die Dinge stimmen. Das Golgatha bedeutet den göttlichen Schlussstrich und die Tatsache, dass Golgatha nichts Geringeres bedeutet als das endgültige Urteil über alles bisher Vorhandene untauglich. Ist das etwas? Ja. Können wir dann verstehen, dass dieses Kreuz etliches Ärgernis erregen könnte? Bei wem? Von welchen Seiten? Von allen. Von allen Seiten, weil alle getroffen werden. Fühlen sich alle betroffen. Gestern haben wir ja gelernt, ich mache wie viel neu? Und was ist mit dem Alten? Vergangen. Dazu hat Gott hier den Grund gelegt. Golgatha. Nun, damit wir, und das haben wir wohl alle schon gemerkt, ich habe keine Ruhe, wenn ich da zwei Einzeldinge sehe und mich damit befasse und habe keine Ahnung, in welchen Gesamtzusammenhang gehört das. Dann komme ich nie aus einer Scheuklappensicht heraus, nicht? Und übersehe die Voraussetzungen, die die Sache, die mich jetzt interessiert, im Einzelnen erst erklären können und eingeordnet finden in die gesamte, den gesamten Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Nun, was hier dargestellt ist, wir merken, Adam, der erste Mensch, Noah, Sem, Heber und so weiter bis Golgatha. Hier sind nur die Namen genannt, die nun für die Betrachtung unseres Themas, nämlich Nationen, also Nicht-Israeliten, dann der Leib Christi, das heißt die Gemeinde, die seit Golgatha herausgewählt wird aus allen Nationen, und Israel. Nationen einerseits, ihr seht, die habe ich da schön links platziert, und Israel andererseits rechts. Und das Gesetz vom Sinai, Abraham, Isaac, Jakob, das Gesetz vom Sinai unter Mose hat eine Zwischenwand gesetzt, und Paulus nennt die Zwischenwand in Epheser 2 Feindschaft. Feindschaft gesetzt zwischen Israel und den Nationen. Als eine Zwischenwand, die keiner übersteigen durfte. Das geht ja so weit in den Tagen Jesu, dass als Petrus nur das Haus eines unbeschnittenen Heiden namens Cornelius betreten hatte, er sich vor den anderen 11 Aposteln in Jerusalem verantworten musste, was hast du dir da geleistet? Und was bedeutet da Golgatha? Mit dieser Feindschaft namens Gesetz, mit Satzungen und Geboten und so weiter. Vollständig entfernt, abgebrochen. Hat die Zwischenwand der Umzäunung das Gesetz der Gebote in Satzungen. Und das griechische Wort für Satzungen heißt Dogmen, Dogmata, Dogmen. Und nur noch schnell, die 3 oder 4 Punkte, als dann die Apostel in Jerusalem langsam merken mussten, zu ihrer, fast zu ihrem Entsetzen, also Peter, was Petrus sich geleistet hat, wenn wir da meckern, meckern wir gegen unseren Herrn, den Erhöhten. Gell? Und merkten, als dann die Frage kam, ja, jetzt werden auf einmal so viel aus den Nationen gläubig an unseren Herrn, an unseren Messias Jesus Christus, aber die haben dann sofort sich beschneiden zu lassen, das ganze Gesetz zu halten, sonst haben wir mit denen und die mit uns nichts zu tun. Ne? Ja, so war die Sache dann. Ne? Und dann kam die Auseinandersetzung, ja, was ist jetzt? Und endlich, ja, hat dann der Geist Gottes es fertiggebracht, dass die für alle Menschen, die nicht Israeliten waren und zum Glauben an Jesus Christus kamen, sagen, gut, also lassen wir die ohne Gesetz, aber das und das und das und das müssen sie noch halten. Ne? Sich vom Blut und vom Erstickten und so weiter enthalten. Und jetzt heißen diese drei oder vier Dinge Dogmata. Diese vier Dogmata, ne, Dogmen, Lehrsätze, müssen sie noch bewahren. Und was schreibt jetzt Paulus in Epheser 2? Er hat abgebrochen die Feindschaft, die Zwischenwand der Unfriedigung, das Gesetz der Gebote in Dogmata. Auch diese vier Dogmata gelten für uns nicht mehr. Gott macht immer eine ganze Sache, eine ganz saubere Sache. So. Also, hier Beginn der ersten Schöpfung, das All aus Gott heraus. Schlagen wir unsere Bibel auf. So großartig. Ich habe es nicht nur schon einige Mal gelesen, sondern weiß wie viel Mal gelehrt. Und wir wissen das alle, was im letzten Vers von Römer 11 steht. Aber das ist so gewaltig. Wir können es nicht genug wiederholen. Denn es handelt sich hier nicht um Milchspeise oder Anfangsgründe der Wahrheit, sondern hier handelt es sich um einen, was hier bemüht ist, zur Darstellung zu bringen, damit die Dinge optisch auch helfen, bei uns verwurzelt, gegründet und feststehend zu sein. Römer 11, da ist schön, wenn wir die Verse und 32 noch lesen bis 36. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Vers 32 ist das. Gott hat aber nicht einfach alle seine Geschöpfe genommen und so treibjagdartig die alle zusammengetrieben und dann in den Unglauben eingekerkert. Nicht? So nicht, sondern Gott hat ihnen in ihrem Herzen die Betätigungsmöglichkeit gegeben, darin zu wollen, was sie wollen. Und darin zu tun und lassen, was sie wollen. Hat sich dann noch die mühselige Arbeit geleistet, eine Forschungsarbeit. Was will der jetzt? Er erforscht die Herzen und weiß dann, was die wollen. So. Und hat entdeckt, nachdem er freiwillige Geschöpfe haben wollte, keine Marionetten, sondern wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, ein Gleichnis Gottes, und Gott, der kann wollen, was er will und tun, was er will, kann niemand reinreden. Dann muss beim Abbild wenigstens ein bisschen von dem auch vorhanden sein. Sonst fehlt gerade ein Hauptstück, nicht, des Originals. Also er entdeckte, ja, oh, die konstruieren ja da drin Dinge, die sind mir ein Gräuel, das ist ja furchtbar, nicht? Ja, was mache ich jetzt, nicht? So. Alles weislich überlegt, ja. Ich will denn den Willen lassen, aber dann kommt es ganz schlimm. Dann muss ich eine Vorsichtsmaßnahme einschalten, die mir dann garantiert, dass alles, was da an Schlimmen zustande kommt, das dann allerdings zur Durchführung meiner Genehmigung bedarf, nicht? Dass ich da nicht nur einen Riegel vorschieben kann, sondern dass ich da eine Grundlage und ein Heilmittel bereitgestellt habe, das nicht nur wieder allen Schaden gut machen kann, sondern auch all dem Unheimlichen ich
in meiner Weisheit, in meiner Liebe für alle Beteiligten eine endgültige Herrlichkeit gesichert habe, sodass all das Furchtbare, was für mit Gottes Maßstäben gemessen für kurze Zeit von Gott für gut gefunden wurde, dass es geschieht, damit er die maximale Herrlichkeit erreichen kann, in dieser Weise ist. Einfach, dass Gott das alles genehmigt hat, was die wollen, und gesagt hat, gut, euer Wille geschehe, bitte. So. Großartig. Wenn Gott warnt und warnt und warnt und der Mensch will nicht, dann sagt Gott, dein Wille geschehe. Und dann ist das betreffende Herz verstockt. Ne? Dann kann es nicht mehr zurück. Ne? Und so hat Gott, ne? Also nach ihrem eigenen Willen, wie Peter schreibt, die Spötter der jetzigen Zeit, am Ende dieses Zeitalters, denen nach ihrem eigenen Willen es verborgen ist, wie die Dinge wirklich vor Gott stehen. Ne? Nämlich der Ablauf der Schöpfung, nicht Entwicklungstheorie, Jahrmilliarden, wo ein Geschöpf das andere frisst und zerstört und quält und so weiter. Da kennen wir doch das Herz unseres Gottes ein wenig. Ne? Immer wo Leiden sind und wo Schrecken sind und furchtbare Gerichte, kürzt er ab aufs Minimum. Nicht? Und schaut nicht Jahrmilliarden zu, wie seine Geschöpfe sich gegenseitig bekriegen und fressen und zerstören und so weiter. Ja. Sondern klare Aussage, Gott schuf ein jedes nach seiner Art. So. Und so ist das noch heute und alles andere ist falsch eben. Diese Spötter, die Aussagen der Schrift ablehnen und wie Paulus schreibt, es nicht für gut finden, Gott in Erkenntnis zu haben. Sehen wir, Gott ist großzügig, der lässt die Herren Geschöpfe nicht entscheiden, ob die Herren es gut für gut finden, den in Erkenntnis zu haben, der sie geschaffen hat. Doch großartig. Also, nicht eingesperrt, zwangs, also konzentrationslagermäßig, dass die armen Kerle gar nicht anders können, sondern genau das, wenn Gott sagt, dein, euer Wille geschehe, nicht? Dann weiß Gott, dann ist ja klar, dann können die nur noch ins letzte Verderben rennen. Nicht? Und wenn sie dann beim letzten Punkt des Verderbens angekommen sind, wie der verlorene Sohn bei den Schweinen, nicht? Dann weiß Gott, ja, jetzt ist es soweit. Nicht? Jetzt kann ich mich dann seiner erbarmen, dem ich den Willen gelassen habe, bis er ganz auf Null gekommen ist, oder noch unter Null. Nicht? So, dieses Wort. Und dass Paulus dann ausspricht, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, das heißt seine Gerichtswege stehen vor uns, nicht? Die sind unausforschlich und unausspürbar in welcher Richtung, in welcher Hinsicht, nicht? Dass je unheimlicher ein Gericht ist, je unvereinbarer es scheint, mit einem Gott der Liebe, nicht, in Verbindung gebracht zu werden, nicht, umso wunderbarer ist der herrliche Endertrag, den Gott daraus für die Beteiligten, für die Betroffenen gerade erreicht. Das ist die Sache. Deshalb nicht nur Höhe des Reichtums, der Weisheit und des Erkenntnis, sondern auch Tiefe. Denn deine Gerichte sind eine große Tiefe, oh Gott. So, und jetzt? Nur noch den 36. Vers. Denn aus ihm, nicht nur von ihm, sondern aus ihm heraus, das griechische Wort, und durch ihn getragen, und nicht für ihn, nicht? Für ihn. Auch ein Knecht, der gar nicht so freiwillig dient, nicht, muss auch für der Sklave, für seinen Herrn sorgen. Nein. Das griechische Wort eisauton, in ihn hinein. Die ganze Schöpfung hat Gott aus sich herausgestellt. So. Und jetzt können die mal machen, was sie wollen. Nicht? Aus Gott herausgestellt. Aber Gott trägt sie hindurch. Und in ihn hinein zurück,
ist alles geschaffen. Das ist wunderbar. Ne? Aber die Schöpfung kehrt nicht so in ihn zurück, wie sie aus ihm herausgekommen ist, sondern eben durch die Tiefen der Gerichte und der Wege Gottes in eine Herrlichkeit, von der wir dann lesen noch, die wächst dann noch das Wachstum Gottes und wann hört das auf? Ne? Dürfen ja nicht sagen in alle Ewigkeit, sonst werden wir wieder in den Zeitaltern gebunden. Nicht? Ja. Wir müssen nur mal sagen, richtig, ohne Ende, dann ist klar. Ohne Ende. So. So haben wir hier begonnen. Das All der Schöpfung aus Gott heraus. Und das Letzte ist das All wieder in Gott hinein zurückgekehrt. Das ist Anfang und Ende einer Schöpfung, aber Ende in einer Schöpfung, Vollende, Vollendung einer Schöpfung, wo Gott sein wird, alles in allem. Durch Jesus Christus, durch den ganzen Weg des Heilsplanes Gottes. Was nun vor uns liegt, naja, noch, aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Erstes Element, Atom Nummer 1, haben wir gehört schon ein paar Mal, ist Wasserstoff. Wasserstoff? Ein Atomkern, Proton und ein Elektron. Saust als Mond um die Sonne Proton herum und dann haben wir Wasserstoff vor uns. Und dann hat Gott einfach gezählt von 1 bis 100 ungefähr, hat von jeder Sorte eines dazugefügt, zwei Atomkerne plus zwei Elektronen, die herumsausen und dann noch beim Atomkern angegliedert zwei Neutronen. Ja. Zwei Schweizer, neutrale. So. Also. Und schon haben wir das Element vor uns, das wir, dem wir unser ganzes Leben alles verdanken, Helium. Das, was auf der Sonne geschieht. Die Funktionen auf der Sonne sind genau das, Atomzertrümmung. Aber in was für einer Weise? Eine Atomzertrümmung durch Jahrtausende hindurch zum Segen. Stimmt. Also Beispiel dafür, das was Stichwort Atom lässt jedes Menschenkind heute zu Tode erschrecken, weil morgen schon die ganze Erde nicht mehr da sein könnte. Wegen Atomgefahr. Und siehe da, als Schöpfungswerk Gottes wunderbar, könnte überall nur zum Segen sein. Das dritte Lithium und so geht es weiter. Ja, also nicht stehen bleiben, aber wirklich aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Wasserstoff fängt an und in einer wissenschaftlichen Mitteilung habe ich gelesen, wie die wahrnehmen, dass im Weltall ständig Ströme von Wasserstoff fließen. Bitte. Ja. Also Element Nummer 1, ständig. An Sauerstoff fällt Gott auch nicht. Also wenn Gott einmal ein Gericht über die gottlos gewordene Menschheit bringen will, über die ganze Erde global, dass das ganze Erdenrund unter Wasser steht, und zwar so tief, dass die höchsten Berggipfel auch noch unter Wasser sind, hat er dann H2O genug, Wasserstoff und Sauerstoff genug vorhanden, jawohl. Dort lesen wir, erstens brachen alle Quellen der großen Tiefe, alle Grundwasser hervor. Und zweitens öffneten sich die Schleusen der Himmel im Kosmos. Wasserstoff und Sauerstoff fehlt nichts mehr. Und drittens regnete es noch 40 Tage und 40 Nächte. Da durften also unsere Wolken auch noch ein bisschen dazu helfen. Nicht wahr? Also das Geringste war dann das. Nur. Und jetzt, was sagen unsere Wissenschaftler? Die Wissenschaftler, soweit sie nicht selber gottesfürchtig sind, nicht? Oder Gott gar ablehnen, nicht? Und es nicht für gut finden, Gott in Erkenntnis zu haben, nicht? Sind sie Spötter, die sagen, ja, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Nicht? Bitte, 2000 Jahre lang, nicht? warten die dummen Frommen, dass dieser Jesus wiederkommen solle und so weiter, später. Ne? Und jetzt denen es nach ihrem eigenen Willen verborgen ist, wie es wie die Dinge liegen. Sie sagen nämlich, so wie die Naturgesetze heute stehen und wir sie erforschen und handhaben, nicht? Das sind nicht wenige und unheimliche Dinge, also war es von Anfang der Schöpfung an, nicht? Also waren die Naturgesetze so laufend und vorhanden und wirken wie heute, nicht? Das ist total falsch. Ich habe eine Bemerkung gelesen, wieder von wissenschaftlicher Seite. Also übrigens, ihr wisst ja, ich persönlich bin der gesamten Wissenschaft herzlich dankbar für die Riesenarbeit, die sie leistet, damit ich keine Zeit verlieren muss mit den gewaltigen Forschungsarbeiten, um die Wunder der Gottesgesetze in seiner herrlichen Schöpfung kennenlernen zu können. Nicht? Da kann ich nur die zusammengetragene Weisheit und Kenntnis mir aneignen. So. Also ich bin sehr dankbar dafür. Und, so. Aber jetzt steht in dem Artikel, für uns, die wir die sogenannte Entwicklungslehre, eines aus dem anderen seit Jahrbillionen, sehen und lehren. Für uns gibt es keine globalen oder gar universalen Katastrophen. Warum nicht? Dann würde ja die ganze Entwicklungslehre nicht nur unterbrochen sein durch die Katastrophen, sondern auf den Kopf gestellt sein. Dann ist alles mit der Entwicklungslehre. Und da schreibt Petrus gerade, was ist ihnen verborgen? Dass es eine erste Schöpfung gab, nicht? Die ganz anders aussah als jetzt. Welche erste Himmel und eine erste Erde? Welche alle zusammen in einer riesen Universalwasserkatastrophe untergegangen sind. Der erste Satz der Bibel nennt diese erste Schöpfung. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt interessiert sich der Geist Gottes ja, nur noch mit der gegenwärtigen Schöpfung. Dann schreibt Petrus, die gegenwärtige Schöpfung aber, Himmel und Erde, sind nicht fürs Wasser, für ein Wassergericht aufbewahrt, sondern fürs Feuer aufbewahrt. So. Und zweiter Satz unserer Bibel, und die Erde war Tohu Wabohu, wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über der finstern Wassertiefe, einer in einer riesen Wassermasse einem untergegangenen Universum. Und was jetzt kommt, ist nicht der eigentliche Schöpfungsbericht, sondern ist dann der Wiederherstellungsbericht der gegenwärtigen Schöpfung, der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde. So, das ist die Wahrheit. So, jetzt haben wir vor uns erstens eine Universalkatastrophe, also eine lange Entwicklung, ist da gar nicht möglich. Mit einer solchen Katastrophe ist aus. Und nachdem Gott die gegenwärtige Schöpfung Himmel und Erde zur Darstellung gebracht hat, in den seinen 7 Tagen, vor Gott sind da, ist der ein Tag wie lang? 1000 Jahre, also 7000 Jahre. Also, das nur nebenbei. Erlaubt sich Gott, weil Menschen geschaffen und Engel und Geister, die schon in der ersten Schöpfung waren und nicht sterben konnten, sondern einfach dem Gericht verfallen waren, sehen, was Gott da schafft auf dem Erdkörperchen da unten. Menschen, Mann und Weib, die zeugen können, das können Geister nicht. Es gibt keine Engelväter und keine Engelmütter und keine Engelkinder und dergleichen, sondern das sind einfach stabile, wie sagt man denn? Sterile. Sterile Gotteswesen, herrlich, wunderbar, ohne Zeugungs-, Fortpflanzungsmöglichkeit. Und jetzt sehen Sie da bei den Menschen, das Neue. Und jetzt gerüstet sie da, mitmachen zu können, und dann wissen wir, was geschah. Vermischung zwischen Geistern und den Töchtern der Menschen, die da die Halbgötter gezeugt haben, sodass die Riesen da waren und so weiter. Und die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, wie lange? Bis nur noch die Familie Noah, er, sein Weib, seine drei Söhne und ihre drei Frauen reines Menschengeschlecht geblieben sind. So. Und dann hat er was beschlossen, jetzt eine globale Wasserkatastrophe, sodass alle Berge unter allen Himmel, Bergspitzen unter Wasser standen. Das bedeutet auf die Erdoberfläche rund einen Atmosphärendruck von fast 1000 Atmosphären. Was da alles geändert, ja, strukturmäßig in den Elementen, in allen, in den Atomen, überall, was da sich verändert hat. Also, jetzt, wir sind, interessieren uns ja vorerst nur um das Schicksal unserer Erde. Was da von Gott in einem Jahr umgekrempelt worden ist. Ne? Hoffentlich kann ich es in einem Satz noch einmal sagen. Unser ganzes geologisches Oberflächensystem unserer Erdkruste mit allen Öllagern und Kohlenflößen und so, und den Bergformationen und alles das ist das Produkt von einem Jahre, nämlich dieser globalen Wasserkatastrophe. So, genügt im Moment, wenn ich das gesagt habe. Und da nun Gott sich erlaubt hat, nicht nur dieses Universalkatastrophending durchzuführen, sondern noch das Globale, bei dieser Schöpfung auch noch dazu, noch nicht alles. Wie war es denn vor dem Fall des Menschen? Und sofort nach dem Fall des Menschen hat da Gott auch umgeschalten. Noch einmal, wie viel Mal mussten Adam und Eva den Schweiß abputzen, als sie den Garten pflegten vor dem Fall? Ne? Ja, und irgendwelche Bedürfnisse verrichten. Ne? Kommt gar nicht in Frage. Ne? Ja. Und mit Disteln und Daumen ausreißen im Paradies, was hatten sie da zu tun? Nicht? Pflegte die Schlange schon auf den Bauch zu kriechen vorher? Ne? Und, merken wir, wann erst begann die Sache, dass der Mensch Fleischspeise genossen hat? Erst nach der Wasserkatastrophe von Noah. Also noch schnell die Frage, ist es diesen Spöttern verborgen, wie es in Wirklichkeit ist? Die sagen, alles war von Anfang der Schöpfung so, wie es heute ist. Vollständig falsch. So. Wir sind hier jetzt schon mit dem Stichwort Adam, denn Adam war der erste Mensch. Und für das alles, was jetzt kam, erste Schöpfung und weitere Schöpfung, lesen wir, ist Christus die Wurzel. Wir lesen von einer Wurzel Davids, von anderen Wurzeln, aber in der Einzahl lesen wir, Christus ist die Wurzel von allem. Denn in Bezug auf die beiden Ölbäume lesen wir, nicht trägst du die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ne? Das ist wohl in Bezug auf Israel und die Nationen auch in einer gewissen Hinsicht zu berücksichtigen. Nicht? Aber Israel ist nicht die Wurzel. Nicht? Bitte, bilden wir uns das ja nicht ein, so freundlich und lieb wir Israel haben, nicht? Sondern die Wurzel ist Christus. Und nun erst nach der Wiederherstellung, also der gegenwärtigen Schöpfung, gegenwärtige Himmel und gegenwärtige Erde, schuf Gott Adam, den ersten Menschen. Paulus, klar, der erste Mensch Adam. Und er zählt dann gerade die Geschichte mit dem Fall Eva und so weiter. Also gar kein Zweifel. Und in diesem ersten Menschen Adam hatte Gott schon
samenmäßig die ganze kommende Menschheit hineingelegt. Die Schrift sagt, die ganze Menschheit lag samenmäßig in den Lenden Adams. Und dann, als die Eva aus ihm heraus operiert war und die einander gegenüberstanden und die Versuchung kam durch Satan und sie dann auf Verführungskunst dieser alten Schlange, Satan, von der Frucht gegessen haben, die er empfohlen hat, Gift, voll Gift, da ist dieses eingenommene, gegessene Gift in die Verdauungsapparate gekommen und den ganzen Körper, nicht? Durchgiftet, und so ist der Tod schon damals in die ganze noch kommende Menschheit durchgedrungen, so schreibt Paulus. Dann wissen wir die Sache mit Kain und Abel. Dann erscheint Henoch. Dann wird Noah geboren. Und jetzt ist es soweit. Vom Fall Adams bis zur Geburt Noah sind genau 1000 Jahre. Es steht alles da. Die Zeit, die Jahre. Denn im Moment, da Adam und Eva gesündigt hatten, war der Kontakt zwischen ihnen und Gott unterbrochen. Der Zustrom der Kräfte Gottes. Ich ziehe hier den Stecker raus und das verschwindet und das Licht ist weg. Stimmt's? Von einem Augenblick zum anderen. Kontakt unterbrochen. Nur noch ein Moment leistet das noch. Und der Moment in den Zeitmaßen Gottes ist jetzt noch das restliche Leben einer Menschheit. Ja, bis alles aus ist, bald soweit, Kontakt unterbrochen, und die Kräfte, die gerade in Adam waren vor dem Fall, die waren nach der Trennung von Gott auch gerade noch da, aber jetzt war er nur noch eine Batterie, die sich nur noch ausgeben konnte, nicht so. Und so ist die Menschheit heute dann nur noch ein glimmender Dorch gegenüber einem leuchtenden Licht, das ist der biblische Vergleich, so dass, wenn die Schrift uns sagt, diese ersten Menschen wie ein Henoch und so weiter, die lebten fast 1000 Jahre noch, ne? Weil noch Originalkräfte von vorher vorhanden waren, und nicht entwickelt sich die Menschheit immer höher und wunderbarer, ne? sondern eine vollkommene Degeneration findet statt, verglichen mit dem, was die ersten Menschen noch waren. Ich darf hier nicht weitere Einzelheiten von wirklichen, sogar wissenschaftlichen Bestätigungen von der Sache. Nur, bitte, es gibt die sogenannten drei oder vier sogenannten Verstrahlungsreihen in der Schöpfung. Was heißt das? Alle Elemente, also Bausteine Gottes, die noch Strahlkraft besitzen, wie Röntgenstrahlen, kosmische Strahlen, Gammastrahlen, Deltastrahlen und Kobaltstrahlen und so weiter, die strahlen ständig. Aber eines Tages ist aus, bei jedem. Und dann bleibt nur Blei übrig. Das kann vorher gewesen sein, was will. Und Blei ist die Gesetzlosigkeit, ne? So ist die Menschheit degeneriert, wie Jesus gesagt hat, am Ende dieses Zeitalters. Alters hat die Gesetzlosigkeit überhand genommen. Ist soweit halt. Jawohl. Genau, also Blei. Und Blei lässt keine Strahlen mehr durch. Dann ist eine Menschheit verstockt und dem Gericht verfallen. Aber wir sind getröstet, was Gericht bedeutet. So. Einzige Menschenfamilie noch, die gesundes Menschengeschlecht war. Alles andere war gräulich vermischt zwischen Geistern und Menschen. Er bekommt 120 Jahre vor der Katastrophe den Auftrag von Gott, eine Arche zu bauen.
einmal schnell die Arche. Ist wunderbar, die Sache da. Ach, das ist genau nach biblischer Beschreibung. Ihr seht hier das Schaubild, nicht? Und da die kleinen Dingerchen, da sind Menschen. So. Da habt ihr mal ein Verhältnis. Es ist ja großartig, wie die Arche Noah in den Sonntagsschulen und in den Schulen, wo sie überhaupt noch dargestellt wird, so als Schiffchen mit einem Häuschen darauf, nicht? Und der Elefant und die Giraffe auf der Seite drohen schon, dass das Schifflein kippt, nicht wahr? Also so wird das dargestellt und auch unbewusst lächerlich gemacht. Ne? Ich schätze das Gebäude dieses Hotels vielleicht etwa 30 Meter lang. So. Die Arche Noah, war mal die?
150,
Länge
150.
Ah ja. Länge 150 Meter. Ne? Also, wie viel mal haben da 30 Platz? Ne? Also ein richtiger Ozeanriese, bitte. Das ist war die Arche. Und so konstruiert. Ein richtiger Schiffsbau mit den damaligen Mitteln, nur ein Eingang, nur ein Licht- und Lüftungsfläche ganz oben und nur ein Kasten ohne Steuer, ohne Segel, alles sozusagen dem Schicksal überlassen dann. Ganz wunderbar. Und drei Etagen, jede Etage war, nicht wahr, 15 Meter hoch, also geteilt durch drei, 5 Meter hoch. Dieser Raum ist jetzt bis da vielleicht etwa 2 Sitze, ne? Also fast doppelt so hoch, also und dann eingeteilt in Kammern und nur eine Tür, ne? So. Nur eine Tür, die offenbar dann mit einer Rampe dienten, dass die Tiere kommen konnten. Und dann wissen wir, wie ich vorhin am Anfang schon sagte, Tiere haben bekanntlich eine feine Antenne.
Bitte Kassette wenden.
Wissen wir, wie ich vorhin am Anfang schon sagte, Tiere haben bekanntlich eine feine Antenne für allerhand Dinge, die der Mensch gar nicht mehr wahrnehmen kann. Nicht? Wetterkatastrophen und andere Katastrophen, nicht? Da haben die ein Organ, noch eine Antenne. Und da sage ich immer, Noah musste ja nicht etwa eine Treibjagd veranstalten, so wenig Gott eine veranstaltet, um die Tiere da hereinzubringen, sondern die Schrift sagt er einfach und sie kamen. Ich bin überzeugt, Noah und seine Leute hatten nur zu sortieren, jedes unreine Tier nur ein Pärchen, halt, rein, von jedem reinen Tier 7 Pärchen, nicht wahr? So. Und dann wurde gesorgt für genügend Nahrung, bitte, im Untergeschoss natürlich. Und erst, also Fische, Wallfische und dergleichen brauchte Noah ja nicht aufzunehmen. Ne? Also. Sondern nur noch Erdtiere und Vögel. Ne? Erdtiere und Vögel. Und die ganze Vogelwelt steht euch vor, wenn man alle Vögel der Erde zusammenzählt und von jedem reinen nur ein Pärchen ne? Und unreinen nur ein Pärchen, von jedem rein 7 Pärchen. Ne? Also der Adler ist der Chef der Unreinen, ist also ausgerechnet die großen Riesen da nur ein Pärchen. Ne? Also die hatten fast in so einem Raum Platz, nicht? Die, das haben wir da, pass mal auf, Kubikinhalt der Arche, 56.250 Kubikmeter. Also so ein Raum war 25, fast die Hälfte, also 10 Meter lang und etwa 4 Meter breit, ne? 40 Quadratmeter, das ist ein Saal bei uns, ne? Also mindestens so groß war jeder Raum. Ich habe ausgerechnet, in der ganzen Arche hätten bequem etwa 2.000 bis 3.000 Elefanten gemächlich Platz gehabt. Also genügend Futter. Die drei Söhne wahrscheinlich, hat jeder eine Etage kontrolliert. Und an Nahrung fehlt es auch nicht. Achtung. Sind Hühner reine Tiere? Jawohl. Ja. Wenn die Hände ihre Küchlein sammelt, legen Hühner Eier. Ist das ein Nahrungsmittel? Pflanzen die sich fort? Und. Also, es ist beim Bericht der Arche an alles gedacht, nicht etwa wie ein Spötter, ein Wiener, so und so, hat die Sache großartig lächerlich gemacht. Ja, wenn der einmal einsehen werden wird und muss, was für ein Tor er war. Er schreibt unter anderem, ja, stellen wir uns so einen kleineren zoologischen Garten vor, nicht? Der Noah treibt da so ein Schiff und so einen Kasten, nicht wahr? Und dann ist so ein Sturm da und so weiter und so weiter. Und dann eines Tages ist kein Wasser mehr da und dann geht Noah mit seinen Tieren aus der Arche heraus, als das Gewitter ist vorbei und so ungefähr beschreibt er die Sache. Also, im Moment genügt das. Passagiere, Noah mit Frau, drei Söhne mit je einer Frau, acht Seelen. Reine Tiere, sieben Paare, unreine Tiere, ein Paar. Und dann Vorräte für Mensch und Tier. Genügt war alles da. Soweit. Also, wir sind noch bei Noah. Und jetzt kommt das, was ja, zum Glück und wunderbarerweise unsere Wissenschaft heute noch, ohne dass es unterstreicht, handhabt, nämlich die sogenannte Völkerkunde. Wissenschaftlich gibt es eine Menschheit, bestehend aus Japhetiten, Semiten, Hamiten. Andere Menschengruppen kennt auch unsere Wissenschaft nicht. Und da ist die Tafel los. Die Söhne Noahs waren drei. Sem, Ham, Japhet. Ich habe Sem hier, weil hier die Segenslinie läuft, gerade. Japhet hier die Blauzone und Ham hier die Rotzone. Und jetzt, Sem, ein Sohn Noahs. Und nun hat Sem nicht nur diese Völkerlinie als Urstammvater gezeugt, sondern Sem hatte noch andere Söhne und das wurden die übrigen Semiten, die sind vorerst hier einmal nach rechts dargestellt. Antisemitismus, vollständige Fehlzündung, Bezeichnung. Gemeint sind von der Fülle semitischer Völker eigentlich nicht einmal die Israeliten, sondern die Juden. Dabei sind die Araber sind Semiten, ne? Ausgerechnet die Erzfeinde der Juden, ne? Sind Semiten. Na, die stammen ja sogar von Abraham ab, ne? Über Ismael. Weiter. Also, bitte. Nur ein zarter Spross hat Gott auserwählt, um dann von Noah über Sem, dann kommt noch nach etwa 500 Jahren einer, der wird geboren, der heißt Heber, und von dem wimmelt es auf der Erde von Hebräern. Und nur weiter über Abraham hat Gott wieder einen zarten Spross auserwählt für die Segenslinie, bis auf Jesus Christus. Also, Semiten gibt es unzählige Völker da, die sind in der Hauptsache im Mittleren Osten. Also zum Beispiel die Chaldäer und so weiter und Perser, Semiten. Semitische Völker, Heber, Hebräer. Nun war natürlich Abraham auch ein Hebräer. Aber ein Hebräer, den Gott genauso wie nach Adam über Abel und Henoch und die ursprünglichen Patriarchen auserwählt hat, um dann in Bezug auf den Heilsplan Gottes nach seinem Wort und seiner Ordnung die Tippen herauszustellen, die er brauchte, um die Gedanken seiner Ordnungen im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte persönlich zu personifizieren und in den Auserwählten darzustellen. Semiten sind zum Beispiel die Elamiter, die Aramäer und die Syrer, Assyrer. Da habe ich nur wieder einige. Und jetzt heißt es, gepriesen sei der Gott selbst, immer wieder. Weit mache es Gott, dem Japheth. Japheth sind unsere Weißen, der Hauptsache im Westen wohnenden Völker, aber auch in Asien sind Japhethiten. Weit mache es Gott den Japheth. Und jetzt kommt das Unheimlichste. Der Sohn Hams hieß Kanaan. Und was dort geschehen ist, wissen wir. Dann kommt das Wort Noahs, verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei aus seinen Brüdern. Weit mach es Gott dem Japheth und Kanaan sei sein Knecht. Das sind die Schwarzen, die Farben. Gepriesen sei der Gott selbst und Kanaan sei sein Knecht. Als der Sohn Gottes zur Erlösung erstens in das Weltall kam, aus dem Licht, wo niemand zukommt, hat er nicht Stellung bezogen zur Erlösung einer verlorenen Schöpfung auf dem Jupiter, dem größten, oder sonst einem Himmelskörper, sondern wo kam er an? Erstens, auf unserer Erde lag die auch schon unter dem Fluch, seit dem Fall Adams. Verflucht sei die Erde, die du jetzt bebauen musst im Schweiß deines Angesichts und so weiter. Erstens unsere Erde. Und was sucht er auf unserer Erde für ein Volk aus und für ein Land? Ja, nicht Europa und nicht USA und nicht, bitte? Ja. Er landet in Kanaan. Verflucht sei Kanaan. Merken wir schon etwas? Und wir, wenn wir von Kanaan sprechen, dann ist das immer eine himmlisch hochheilige Sache. Also, der Sohn Gottes, der bewusst kam, um sowohl sich zur Sünde der ganzen Welt machen zu lassen, damit die ganze, den Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung frei ausgehen kann. Er wurde zum Fluch für uns alle, lesen wir. Zur Sünde gemacht und zum Fluch. Und wenn er die Stellung beziehen wollte, war er dann am richtigen Ort gelandet, in Kanaan. Und Kanaan, verflucht sei Kanaan, Kanaan sei sein Knecht. Da hat er sich, der Sohn Gottes, der Heilige Gottes, identifiziert mit dem Fluch über Kanaan. Eins gemacht. So, weiter. Wir haben gesehen, ein Heber erscheint, nach etwa 500 Jahre später. Ophir, Havilah und sind alles Hebräer. Nur Richtung Jesus Christus geht es jetzt weiter über Melchisedek, Abraham. Jetzt kommt eine ganz neue Phase. Denn zwischen dem Fall Adams, wo gezählt wird, bis Abraham sind 2000 Jahre vergangen. Jetzt, Abram steht hier. So hieß der Mann, als Gott ihn auserwählt hat, Abram, und war ein unbeschnittener Heide. Und war ein Götzendiener. Warum? Die Väter Abrahams dienten anderen Göttern. Also wie wurde er erzogen? Und genau so wie er war nun, nimmt ihn Gott einfach heraus und sagt: Abraham, so. Als Abraham war er ein unbeschnittener Heide. Und als Gott ihm gesagt hatte: Abraham, komm mal heraus aus deinem Zelt, ja, schon bald 100 Jahre alt, 99, seine Frau 90 Jahre alt, nachts blicke gen Himmel, führe Inventar über das Buch der Sterne, wenn du kannst, denn also wird dein Same sein auf der Erde. Da glaubte wer? Abraham, der unbeschnittene Heide, glaubte von ganzem Herzen diese unglaubliche Verheißung. Sodass Gott, der die Herzen erforscht und kennt und geprüft hat, das war mal großartig, und so war Abraham, der unbeschnittene Heide, von Gott selbst im nächsten Augenblick gerechtfertigt. Stand er allein durch den Glauben, ohne jedes Werk, ohne Gesetz und ohne alles, war er noch gar nicht da. Jetzt hatte er es nur mit Gott, dem wahrhaftigen Einen, dem Gott der Götter, zu tun. Vor dem war er gerechtfertigt, ohne Werk, ohne Gesetz, ohne jede Bedingung. Als Abraham, unbeschnittener Heide. Was geschieht? Eines Tages stellt Gott ihn auf, ich rede bildlich, auf eine Drehscheibe und sagt: Abraham, ab heute ist dein Name Abraham. Und jetzt stelle ich dich unter das Gesetz der Beschneidung am Fleisch. Und was an deinen Nachkommen, nicht am Fleisch, Achtung, beschnitten wird, muss aus seinen Völkern ausgetilgt werden, sterben. Oh, hartes Gesetz, nicht? Darum, schon von Engeln angeordnet, nicht? Jetzt. Und als er nun Abraham hieß und Isaac schon etwa, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahre alt war, kam das Wort Gottes, nicht? Abraham, Abraham, hier bin ich, dein Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Sohn der Verheißung, nimm ihn und schlachte ihn. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und dann wird in dem Zusammenhang offenbar, dass diese Versuchung Abrahams gar nicht von Gott selbst kam, sondern von Seiten heiliger Engel, die eben nicht ins Herz Abrahams hineinschauen konnten, ob der Glaube echt sei. Und für die war das unmöglich, dass ein Mensch, der 100 Jahre alt ist und seine Frau 90 Jahre alt ist, glauben kann, dass er doch noch einen Sohn zeugen und seine Frau den empfangen und gebären könnte. Um der Engel willen musste Abraham diesen schweren Weg gehen, und als die merkten, tatsächlich, der will ihn schlachten, halt, halt, Abraham, zu dem Glauben gar nicht, denn es weiß ich, sagt der Engel, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn mir nicht vorenthalten hast, nicht Gott, sondern der Engel. Der Antrag zur Versuchung Abrahams kam hier von heiliger Seite, von Engeln, Gottes. Während der Antrag zur Versuchung des Hiob kam von Seiten Satan, von der Linken. Also dort haben wir genau die Sache, wie sie vorging im Unsichtbaren, nur da jetzt von der rechten Seite. So, also, und jetzt erst als Abraham, Isaac, ist erst Abraham, der Beschnittene, ist jetzt Vater Israels. Und zuerst war Abraham, der Unbeschnittene, Vater aller Gläubigen aus den Nationen. Also was war dieser gleiche Mensch zuerst? Nicht Vater Israels, sondern Vater der Nationen. Haben wir das auch schon wohl verkündigt gehört? Besonders bei Geschwistern, die Israel über alles erheben, nicht? Und es gibt fast nichts Höheres als Israel. Deshalb kam diese Darstellung zustande, nicht? Dass wir die Sache sauber eingefügt einmal kennenlernen und zur Kenntnis nehmen können. Da hat also Gott wohl eine Person, einen Menschen herausgerufen, hat den in der ersten Hälfte seines Lebens als Modell dafür hingestellt, wie er Gott selber allein Menschen rechtfertigt, einfach durch den Glauben, ohne Werke, ohne Gesetz. Wer Gott selber eine Verheißung abnimmt im Glauben, der ist von Gott gerechtfertigt und gerettet und wird darin vollendet. Wo aber Geschäfte herrschen und informieren und disponieren und bestimmen, die nicht ins Herz schauen, das Gesetz von Engeln angeordnet, die verlangen Werke und Satzungen und Bedingungen, das ginge alles noch, aber wenn mit den das Gesetz in Geboten und Satzungen und Dogmen nur eines übertreten wird, ein unbarmherziger Fluch darauf lastet, das ist dann die Sache. Sodass Verheißung Gottes, Glauben, Gerechtigkeit ohne Gesetz, ohne Werke und Gesetz, das fordert, Forderungen, die einzuhalten sind und damit gestellten Flüchen im Unterlassungs- oder Übertretungsfalle, dann sagt Paulus, die dem Abraham gegebenen Verheißungen sind ein Geschenk Gottes, ohne jede Bedingung, nicht aus dem Gesetz. So sind wir nun aus ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden, allein durch den Glauben. Verstehen wir, dass das Israeliten, die jetzt unter Gesetz mal von Gott gestellt sind, nicht hören können. Stellt mal vor. Ohne Gesetz vor Gott gerecht geworden. Den Juden ein Ärgernis und den weisen Griechen eine Torheit. Das Gesetz. So. Also, Abraham und Abraham wohl zu unterscheiden. Und Paulus stellt ja im Römerbrief die heikle, fast intime Frage, in welchem Zustand war dann der Vater Abraham, als er von Gott ohne Werke und ohne Gesetz gerechtfertigt worden war? War er da schon beschnitten oder war er da noch ein unbeschnittener Heide? Antwort, er war noch ein unbeschnittener Heide. Um darzustellen, dass Gott, der ein Gott aller Menschen ist, sogar zuerst sich derer erbarmt hat, die Vorzüge Israels nicht haben. Gut. So, jetzt sind wir Abraham. Nun, Abraham, seine Frau hieß Sarah. Wir wissen die Sache, lang unfruchtbar, bis ins hohe Alter, Gott tut ein Wunder bei beiden und aus Abraham und Sarah wird Isaac gezeugt und geboren. Isaac, der Sohn, der echte Sohn. Da aber Abraham unglücklich war, dass er keinen Erben hatte, war Abraham arm oder reich? Oh, der reiche Mann. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn der wie viele Hausknechte hatte? Wie viel? 318 Hausknechte. Wie viel Viehherden muss der gehabt haben? Ja. Und was ein Kamel damals wert war. Und so. Stellen wir uns die Karawane vor, wenn der Abraham herumzog. Begreiflich, wenn dann sein Neffe Lot mit seinen Herden und die vielen Viehhirten Streit miteinander hatten. Jeder wollte die beste Weide für die Herde haben. Nicht? Und so, und Lot hat sich da dann für Sodom und Gomorra entschieden, weil die Gegend aussah wie Eden, der Garten Gottes. Abraham der Reiche, trauert ständig, weil er keinen männlichen Erben hat. Können wir uns denken, das nehme ich mal die Sarah in Schutz, dass er bei der Sarah immer wieder gejammert hat. Dann verstehen wir die Sarah, wenn ihr zu bunt wird, so langsam und unerträglich, und sagt, ja, da ist meine Magd, die Ägypterin namens Hagar, nicht? Nimm doch die mal, nicht? Dann bekommst du einen Sohn. Und so geschah es. Und der Sohn, der aus dem Schoß der Hagar geboren wurde, heißt Ismael und ist der Stammvater der Araber geworden. Und die Araber wissen genau, wie Mohammed selbst, dass sie auch Söhne Abrahams sind, und zwar Söhne Abrahams als Erstgeborene. Und erheben ihren Anspruch, das sind wir. Und jetzt die Rivalität zwischen Isaac, Isaac allerdings steht auf Verheißungsboden, nicht? Und das mit Ismael ist eine menschliche Abmachung nach dem Fleisch, nicht? Deshalb sagt die Schrift, der nach dem Geiste geborene Isaac und der nach dem Fleisch geborene waren so, denn der nach dem Fleisch geborene hat immer den nach dem Geist geborene verfolgt, nicht? Ist das heute auch noch so? Ja, bitte, sind das Dinge. Also, und als dann Sarah, als dann der Ismael immer den Isaac verfolgt und geplagt hat, nicht? Also der Ismael war, was war er alt? 13 Jahre alt, als der Isaac erst kam, nicht? Also der Größere hat den Kleinen immer geplagt, dass die Sarah dann was sagt, du, Abraham, also jetzt reicht's mir. Weise die Knacht, die Magd da mit ihrem Sohn weg da, da will ich nichts mehr haben. Nicht? Da ist dem Abraham natürlich ungeheuer da, nicht sowas. Und was sagt Gott zu Abraham? Höre auf ihre Stimme. Warum sagt Gott, höre auf ihre Stimme? Darf ich boshaft weiterfahren und sagen, Abraham, du hast ja auch auf ihre Stimme gehört, als sie dir die Magd angeboten hat, ne? Aha. Aha. Kann Gott reden? Ne? Also, jetzt sind wir bei Isaac und sehen jetzt, erst als Abraham beschnitten war, erst da kommt. Und Beschneidung ist schon das Stichwort Gesetz. Unbarmherziges Gesetz. Wer da nicht beschnitten wird, ich habe auch mein eigenes Gesetz schon um eine halbe Stunde übertreten. Danke. Also okay, alles was recht ist. Ne? Liebe Geschwister, ich fahre noch ein wenig weiter. Und dann machen wir morgen Vormittag hier. Es wäre schade, da jetzt da 7 Meilenstiefel anzuziehen, wo die Dinge erst jetzt interessant und wunderbar werden. Auf Golgatha zu steuern und dann, was da draus wird. Aber, was war da gerade noch? Ah ja, eine feine Episode. Mose flieht aus Ägypten, ja, als Sohn der Tochter des Pharao, weil er den Ägypter umgebracht hat, fliegt an den Sinai aus Ägypten und landet da bei einem Viehhirten. Und eigenartig, wie heißt der Viehhirte da am Sinai? Jethro. Er hatte 7 prächtige Töchter da. So. Und er heiratet eine der 7. Wie heißt die? Die Frau des Mose, Tochter des Jethro. So, was passiert? Jetzt muss Mose wieder nach Ägypten zurück, um das Volk aus Ägypten herauszuholen. Er nimmt natürlich seine Frau, Deborah, und die 2 Söhne mit. Jetzt machen sie rasch an einem bestimmten Punkt, und was geschieht? Jetzt tritt da ein Engel ihnen entgegen und macht sich hinter die beiden Knaben und will die töten. Ja, was ist los? Was ist los? Der Frau des Mose, den suche ich noch. Deborah. Also nehmen wir an, Deborah. Gut. Was macht die auf einmal? Nimmt ein Steinmesser und beschneidet die beiden Knaben. Lebte Mose nach Abraham? Blöde Frage. Ne? Da waren Urenkel von Abraham. Ne? Hat Gott schon bei Abraham die Beschneidung eingeführt? Bitte, mit welcher Drohung? Dass wer von seinen Nachkommen nicht beschnitten wird, sterben muss. Aha. Wer kommt hier, um die beiden Knaben zu töten? Nicht der Herr Jesus und nicht der himmlische Vater, sondern ein Engel. Danke dir. Fein. Gut. Deborah. Jetzt bin ich zufrieden, ja. Zipporah. Ja, ja. Ich habe immer Deborah verstanden, war nicht zufrieden. Ne? Also, jetzt beschneidet die Zipporah die beiden Knaben. Und sagt dann, reklamiert dem Engel, du bist mir ein schöner Blutbräutigam. Ja, was heißt das? Mose wusste genau, der Erstgeborene und alle meine männlichen Nachkommen müssen beschnitten werden am 8. Tag, nach der Geburt. Da sehe ich die Zipporah, nein, also das ist doch nicht nötig, das machen wir doch nicht. Ne? Verstehen wir die Mutter? Ne? Begreifen. So. Und jetzt meldet sich an heikelster Situation unterwegs, ne, der Engel und will jetzt das, was Gott dem Abraham, nicht dem Abraham, ne, dem Abraham erst auferlegt hat, nach dem Fleisch. Ne. So. Er möchte es machen, aber seine Frau nicht. Ne. Und jetzt meldet sich der Engel und sagt, die Knaben müssen sterben. Ne. Und da hat sich sofort gemerkt, woran das liegt. Ne, und hat das nun nachgeholt. Also sind das Dinge. Ne. Genau. Sind wir hier angekommen und betrachten nur noch schnell den Abraham. Jetzt stirbt seine Frau Sarah. Wie alt wurde sie? Ich glaube, etwa 125 Jahre alt noch. Und er, Abraham, wird noch etwas älter. Und was macht jetzt Abraham? Jetzt ist er Witwer. Stellen wir uns vor, jetzt ist Abraham also etwa 125 Jahre alt, etwa 130, und heiratet noch einmal. Und wie heißt die? Ketura. Und das, was Gott bei ihm erneuert hat, Zeugungsfähigkeit, geht weiter. Und aus der Ketura, hier, kommen noch 7 Söhne. Und einer der Söhne heißt Midian. Und der Schwiegervater von Mose, Jethro, war ein Midianiter. Das ist so etwas. Hat Gott gründliche Arbeit gemacht bei der Erneuerung der Zeugungskraft? Jetzt sind also alle die Nachkommen über die Ketura, die sind im Geschlechtsregister alle verzeichnet, das sind auch noch Volksmassen in der Menschheit, die alle Nachkommen Abrahams sind. Keine Ahnung, sind nicht einmal, das sind alles Semiten, ne? Sind alles Hebräer. Ne? Oh, ich schließe jetzt mit dem Hinweis. Oder ich darf mal eine dumme Frage stellen. Da müssten wir da nicht vielleicht fürchten, dass unser Gott selber fast nicht mehr rauskommt. ihr habt mich verstanden, ne? Aber gleichzeitig wissen wir, umso mehr kommt unser Gott noch draus. Und dann die Vermischung unter allem. Und nach dem Gesetz darf keine Vermischung stattfinden. Genau. Und Gott leistet sich maximale Vermischung. Hoffnungslose Situation. Aber vor Gott beginnt Hoffnung immer erst so, wo die Situation hoffnungslos ist. Halleluja, Amen. So. Wir durften gestern beginnen mit diesem Planschema, den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Von der
ersten Schöpfung, dass das All aus Gott heraus gestellt worden ist, was die Schöpfung betrifft. Und erst außerhalb Gott war es möglich, dass Böses und Sünde werden konnte. Durch die Überlegungen, die Überheblichkeit, gerade der Geschöpfe, die Gott in besonderer Weise geehrt und herrlich dargestellt hat. In der Mitte dieser Darstellung sind die beiden Ölbäume, hier der zur rechten der edle Ölbaum und zur linken der wilde Ölbaum, die Segenslinie Israels darstellen, edler Ölbaum, ganz Israel als Nation, vorerst unbekümmert, wie sich der einzelne Israelite zu Gott stellt. Denn Gott hat sie erlaubt, aus diesem edlen Ölbaum die auszubrechen, die Zweige auszubrechen, die sich nicht nach Gott kümmern oder sogar gottlos, gesetzlos, widerspenstig sich gegen Gott einstellen, um dann aus den Nationen Zweige vom wilden Ölbaum zu nehmen und sie in den wieder in die Natur, in den edlen Ölbaum einzupropfen. Warum wieder die Natur? Denn wenn man schon Tropfarbeit vornimmt, dann hat noch keiner in den edlen Baum wilde Zweige gepfropft, sondern immer umgekehrt. Wilde Zweige in den edlen oder edle Zweige in den wilden, damit dort edle Früchte hervorgebracht werden können. Eigenartig ist es ja, dass dann der Zustrom, der Saft aus der wilden Wurzel durch die edlen Zweige, der edle Zweig zufrieden ist mit dem schlechteren Zustrom oder Saft, nicht? Und es dann doch edle Früchte ist. Da ist also die Natur des Edlen stärker, verwandelt den minderwertigen Saft gleichwohl in edle Früchte dann. Also wieder die Natur. Nun war unter uns Brüdern die Frage, ist diese Tropfarbeit Gottes nun ein Normalzustand, ich will einmal sagen, für immer und ewig, oder nicht? Die Antwort gibt das Kreuz von Golgatha. Heißt nein. Nein. Alles Geschehen vor hier Anfang, alles Geschehen vor Golgatha, alles, was in der gegenwärtigen Schöpfung existiert, es sei links oder rechts, gut oder böse, wird mit Golgatha verurteilt. Ist das Gesetz gut, heilig und gerecht? Bedeutet Golgatha das Ende? Jawohl. Und weil es so bestellt ist, mit der Bedeutung des Kreuzes Christi, dass es jeden Anspruch einer ganzen Schöpfung und aller Geschöpfe aufhebt. Den Juden mit ihrem Gesetzeseifer ein Ärgernis und der Weisheit der Griechen eine Torheit. Und wenn Paulus an einer Stelle schreibt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden, ja nicht Feinde Christi. Wie ein Schweizer Theologe in Bern, wie heißt er? Etwas wie Harnack oder sowas, vor Jahrzehnten geschrieben hat, der Apostel Paulus hat uns das ganze Christentum verpusht. Hat er etwas gemerkt?
dass Paulus eine Sonderbotschaft hatte. Und genau die Bedeutung des Kreuzes Christi so zu bezeugen, wie es vor Gott aussieht, nach dem Heiligen Geist. Und nicht nach Gesetzesfanatikern, die an Christus gläubig geworden sind, dann Eiferer noch für das Gesetz geworden sind. Keine geringeren als die 12 Apostel. Alle Tausende, Zehntausende der Juden, die an Christus gläubig geworden waren, waren Eiferer für das Gesetz geworden. Ja, in der irrtümlichen Meinung, so, jetzt haben wir die Erlösung durch unseren Messias, Jesus Christus. Also jetzt ran, jetzt können wir das Gesetz erfüllen. Eiferer für das Gesetz. Und wenn da einer kommt und sagt, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden, gerettet worden, verherrlicht worden und so weiter, alles ohne Gesetz und ohne Werke, da kann ein Jakobus nicht mitmachen. Warum? Weil Gott wissen, wie es in Jerusalem aussehen wird nach Golgatha. Bitte, die vier Evangelisten erzählen vom Geschehen in Gethsemane und Golgatha. Aber das, was Golgatha von Gott aus für eine ganze Schöpfung links und rechts bedeutet, kein Verständnis. Sogar gegenteilige Einstellung. Wir wissen ja, Jakobus, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und hinhalten muss Abraham als Kronzeuge, ja, stimmt, aber genau nur an einem Punkt: ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak seinen Sohn opferte? Jawohl, schreibt Paulus, Jakobus, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott, sondern nur vor Geschöpfen, vor Engeln und Menschen. Das ist ein Unterschied. Ja. Und dann handelt es sich hier nicht wie in verwässerter Auslegung, dann sich man sich hilft bei diesem Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus. Ja, ein gut eingläubiger Mensch muss doch auch gute Werke tun, nicht? Also Jakobus hat doch recht. Es geht nicht um die Frage, ob ein gläubiger Mensch gute Werke tun soll oder nicht, das ist ja selbstverständlich. Nein, es geht um Leben und Tod. Kann etwa der Glaube ihn erretten, fragt Jakobus. Und Paulus sagt ja überhaupt nur, nicht? Vollständig ohne Werke und ohne Gesetz. Jakobus, warum? Weil sie Eifer für das Gesetz sind, hat das von Gott aus, würde man sagen, automatisch die Konsequenz, dass der und diejenigen, genau wie er den Galatern dann schreiben muss, ihr Galater, die ihr unter Gesetz sein wollt, und die in Jerusalem wollten unter Gesetz sein und zahlen und wieder in Eifer wie vorher noch nie, wisst ihr nicht, was das bedeutet? Dann muss Gott den gesetzgebenden Engel, die das Gesetz angeordnet haben, gegenüber gerecht, will er gerecht bleibt. Dann haben die, über die zu verfügen, die sich unter ihr Gesetz stellen, zu rechtfertigen oder zu verurteilen. Und dann, weil Engel nicht ins Herz hineinsehen kann, können die Gott allein, wenn wir lesen, du allein, Herr, erforschest und kennst das Herz der Menschen, Kinder. Wenn Engel richten, die müssen richten nach dem, was sie sehen und werken und das, was sie hören von Zeugen. Nicht? Und unser Herr und unser Gott, wenn er selber richtet, zum Glück haben wir es nur mit ihm zu tun, nicht? Wenn er richtet, richtet er nicht nach dem Sehen seiner Augen und spricht nicht recht nach dem Hören seiner Ohren, nicht? Sondern nur so, wie er unser Herz kennt. Nur so. Denn er weiß, jeder Mensch, jeden Menschen kann ich nur dort zur Verantwortung heranziehen, was er da drin macht. Denn nur die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Nur da drin. Alles, was geschieht, bedurfte ja meiner Genehmigung. Das weiß ich also sowieso, nicht? Und weil, und alles, was ich genehmigt habe, durch tun, es sei gut oder böse, habe ich selbstverständlich die volle Verantwortung genommen.
Fortgang auf Kassette 2.